Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes, so nennt uns der Herr durch den Mund des Apostels Paulus im Kolosserbrief, und so dürfen wir in dankbarer Demut und Freude uns auch gegenseitig anreden und begrüßen. Heilige, Geliebte, Auserwählte. Lass mich heute Abend ein Zeugnis sagen von einem Christusamt von unerhörter Weite und Schönheit. Wenn ich fragen würde, was ist dir Jesus? Und da würden wir mindestens so viel Antworten bekommen, als wir hier Geschwister beisammen sind. Der eine würde sagen, er ist mein Licht, und der andere würde sagen, er ist mein Heil. Und der dritte würde sagen, er ist mein Erlöser, und der vierte würde sagen, er ist mein König, der König meines Herzens. Und der fünfte würde sagen, er ist das Haupt der Gemeinde, woran ich Glied bin. Und so könnten wir hunderte von Antworten geben. Er hat über 100 Titel. Und nun frage ich euch, habt ihr einmal gelesen in der Schrift, Jesus Christus ist der große Erstatter oder Erfüller und Wiedergutmacher alles dessen, was verloren und verdorben ist? Ich lese zunächst zwei Stellen aus der Schrift und dann will ich ein Beispiel geben aus dem Erleben, ein praktisches Erlebnis, und dann will ich euch einige Beispiele oder einige Maßstäbe göttlicher Wiedergutmachung nennen, die mit mathematischer Genauigkeit sich erfüllen werden und zum Teil schon erfüllt haben. Ihr werdet sagen, die Bibel ist kein Mathematikbuch. Nein, das ist sie nicht. Sie ist mehr als ein Mathematikbuch. Sie ist ein Gottesbuch. Also zuerst zwei Stellen. Die erste Stelle ist Psalm 69, Vers 4 und lautet, ein Christuswort im Psalter, denn der Psalter ist ja ein Christusbuch par excellence, in hervorragender Weise. Und diese Stelle lautet, was ich nicht geraubt habe, was der Räuber geraubt, der Mörder getötet und der Lügner betrogen hat, was ich nicht geraubt habe, werde ich alsdann oder Stück um Stück oder Zug um Zug erschaffen. Hatten, bezahlen, wiederherstellen oder wiedergutmachen. Ein Wort. Noch eines von den vielen. Da heißt zum Beispiel in Jeremia 51, ein Gott der Vergeltung ist Yahweh oder ist der Herr oder Jehova, nicht genau übersetzt. Er wird ganz gewiss erstatten. Es wird einmal am Ende der Wege Gottes keine unerfüllte Sehnsucht im Herzen irgendeines Geschöpfes bleiben. Er wird alles erstatten, alles befrieden, alles erfüllen. Alles, was wir oder Menschen oder satanische Mächte verdorben haben in unserem Leben. All die Liebesnot, all den ungestillten Hunger nach Freude und Seligkeit. All das, worum wir betrogen sind von diesem grausamen, hässlichen Leben, all das wird Gott erstatten. Nach ganz bestimmten, mathematisch geordneten, gegliederten Maßstäben. Je älter ich werde, umso mehr staune ich darüber, wie genau Gott sein Wort nimmt. Und nun will ich versuchen, heute Abend euch zu zeigen, was Erstattung ist. Es gibt Gnadenerstattungen und gibt Gerichtserstattungen. Erstattungen. Gott ist gerecht in allen seinen Wegen. Und ich will versuchen, einige dieser Maßstäbe, nach denen Gott verfährt, die er nennt, mit Zahlen, mathematisch, genau, prägnant, euch zu nennen. Und ihr werdet dann baff erstaunt sein über den letzten, den achten Maßstab, den ich euch nennen werde, der Gemeinde des Körpers oder des Leibes Christi gilt. Aber zuerst vielleicht ein praktisches Erlebnis, das sich kurz vor dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1913 in einem kleinen Bauerndorf in der Nähe von Darmstadt zugetragen hat. Da war einer meiner Freunde, den ihr auch gut kennt, Karl Geier, war dort Volksschullehrer. Im Kleindorf. Und da hat sich Folgendes ereignet. Eine ganz harmlose Sache. Aber eine Begebenheit, die uns, wenn wir projizieren können, wenn wir vom Irdischen ins Himmlische projizieren können, und das heißt ja Glauben an den Vergänglichen, das Ewige wahrnehmen. Denn alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Auch diese kleine Begebenheit, die ich jetzt schildere. Da waren sechsjährige Jungen, hat er da vor sich gehabt, so 30, 40. Und wie so Jungen sind, die waren zwei, drei Tage in der Schule und die haben damit aufeinander losgeschlagen, im Griffelkasten mit der Tafel und so weiter. Und da ging einem Burschen, ging seine Tafel kaputt. Tafel war kaputt. Und er hat angefangen zu heulen. Herr Lehrer, der hat ja meine Tafel kaputt geschlagen. Und der Vater hat gesagt, ich soll sie ja gut aufheben. Wir haben schon meine zwei Schwestern gehabt und ich muss sie meinem nächsten Bruder geben, der nächstes Jahr in die Schule kommt. Und jetzt hat er mir meine Tafel kaputt geschlagen. Und der Vater, der wird mich so verhauen. Der war's. Also es gab große Aufregung. Und Bruder Geier hat dann die zwei Übeltäter rausgeholt. Komm mal her, hast du dem seine Tafel kaputt geschlagen? Ja, der hat angefangen. Hast du die Tafel kaputt geschlagen? Guck mal hier, ist kaputt. Ja, er hat es gemacht. Er hat zugegeben, hat die Tafel kaputt geschlagen. So. Und er hat gejammert und geklagt. Und da sagt der Bruder Geier, so, jetzt sollte ich dich gehörig bestrafen. Ich sollte dir den Hosenboden stramm ziehen. Das war damals noch Mode. Heute gibt es ja das nicht mehr. Ja. Heute ist man so edel und so gut geworden, dass man die Menschheit lieber im Morast zugrunde gehen lässt, als dass man die Jugend erzieht. Ja, und die Mörder mit Todesstrafe bestraft. Das nur am Rande. Also kurz und gut, er hat dann dem Burschen gesagt, der die Tafel kaputt geschlagen hat, alter Freund, du hast die Strafe verdient. Was soll ich mit dir machen? Und da hat er ein Geheul angestimmt. Und der Geier war ein großer, kräftiger Kerl und als junger Mann temperamentvoller noch als und später mit 60 und 62. Und der hat dann ein Mordtheater angestellt. Herr Lehrer, hauen Sie mich nicht. Ich habe ja so Angst. Ich habe es ja nicht gern getan. Ich will es nicht wieder tun und wie das ist. Kurz und gut, er hat ihm gesagt, gut, ich will dir noch einmal verzeihen. Ich werde dich nicht bestrafen. Ja. Und da ging der auf seinen Platz und war heilfroh, dass er nicht bestraft wird. Und der andere, der stand da mit seiner kaputten Tafel und hat die Strafe vom Vater erwartet. Der schuldig war, der wurde begnadigt, dem geschah nichts. Und der unschuldig war, der hatte Angst, hatte Verlust und sollte bestraft werden. So. Ist das jetzt in Ordnung? Nein, das ist nicht in Ordnung. Aber viele Fromme meinen, es wäre so, dass ein Sünder, ein Mörder, der wird begnadigt und ein anderer, eine Frau hat ihren Mann verloren durch den Mörder und sie ist jetzt Witwe und so weiter und hat lebenslang den Verlust. Da ist was nicht in Ordnung. Da ist unsere Verkündigung unvollkommen und unbiblisch und nicht gerecht. Buddha Gaya hat also den auf seinen Platz geschickt. Der war froh, dass er davongekommen ist und ist verschwunden und hat sich ganz brav hingesetzt. Und der andere stand nur heulend da und der dachte, ja, der dran schuld ist, der ist gut davon gekommen und ich habe jetzt meine Angst. Und er sagte, Bruder, da sagen wir, was kostet die Tafel? 50 Pfennig, hat sie damals gekostet, eine Tafel. 50 Pfennig, sagt Bruder Geier so. Aber weißt du, deine Tafel, die war ja schon so ein bisschen brüchig, sagst du mal her, die war ja nicht mehr ganz neu. Aber gib acht, ich gebe dir eine Mark. Und da gehst du nebenan ins Geschäft und kaufst dir zwei neue Tafeln. Zwei neue Tafeln. Kann ja sein, dass dir noch einmal eine kaputt geht. Und dann kaufe ich dir gleich zwei neue Tafeln. Und die Macht schenke ich dir. Ja. Und dann hast du zwei neue Tafeln. Soll ich denn jetzt bestrafen noch? Nein. Der soll nicht bestraft werden. Denn der hat ja durch seine Bosheit dafür gesorgt, dass er für seine halb kaputte zwei neue Tafeln hatte. Ja. Zwei neue. Hat ja ein gutes Geschäft gemacht. Und so hat Bruder Geier dem das erstattet. Und jetzt waren sie alle befriedigt. Der Übeltäter war befriedigt, der hat ja Gnade empfangen. Und der war befriedigt, denn ihm wurde ja der Verlust, den der ihm bereitet hatte, dem wurde der Verlust erstattet, wieder gut gemacht. Im Gegenteil, da hat zwei neue statt einer alten Tafel. Das ist also ein ganz harmloses Erlebnis, wie es tausendmal vorkommt. Buddha Gaya hat schon damals unbewusst gehandelt nach einem Maßstab, den er selbst noch nicht bewusst so gehabt hat. Er ist in diese gewaltigen Wahrheiten, die Gott ihm anvertraut hat, hineingewachsen in wunderbarer Weise. Und so ist auch Christus der, der all das, worum du, sei es durch eigene Schuld oder durch fremde Schuld oder durch die Macht Satans, betrogen worden bist, zu kurz gekommen bist, in deiner Ehe, in deinem Familienleben, in deinem Berufsleben, in deinem Gesundheitszustand. Irgendwo sind wir alle enttäuscht und betrogen. Irgendwie sind wir alle zu kurz gekommen. Und all das, was der Räuber geraubt hat, was ich nicht geraubt habe, sondern der Räuber, der Gegenspieler, werde ich Stück für Stück oder Zug um Zug, wie man das hebräische Wort übersetzen kann, erstatten. Ich werde das wieder gut machen. Und nun wollen wir mal sehen, was die Schrift über Erstattung sagt. Und eine Antwort unter den vielen, die könnte lauten, Jesus Christus ist der Erstatter. Es wird am Ende der Wege Gottes nicht eine ungestillte Sehnsucht mehr bleiben. Denn es steht geschrieben, dass der Herr, der Erfüller jeder Sehnsucht ist. Die Sehnsucht der Nationen wird gestillt und erfüllt. Auch deines und meines Herzens. Jedes Geschöpf, ob gut oder böse, wird am Ende seiner Gerichts- und Gnadenwege dieses wunderbare Amt der Erstattung an sich erleben. Und diese Erstattung, diese Wiedergutmachung, beim Buddha Gaya war es 2:1, vollzieht sich nach mathematischer Genauigkeit und jetzt nenne ich euch einige Maßstäbe. Dass es Gerichts- und Gnadenerstattungen gibt, habe ich angedeutet. Gerichtserstattungen für die, die es hier verstanden haben, sich schlau durchzubringen und einen großen Lustgewinn aus allem herauszuschlagen mit oft schlechten Mitteln, bösen Mitteln, die erleben Gerichtserstattungen. Und die anderen, die gelitten haben und oft nicht wussten, wozu und wofür, die erleben Gnadenerstattungen. Aber die letzten, die Gnadenerstattungen, verhalten sich zu den Gerichtserstattungen wie 1000 zu 3,5. Das kann ich an vielen biblischen Zusammenhängen beweisen. Wenn die Zeit reicht, will ich es auch tun. Die 1000 zu 3,5. Drei oder vier Generationen werde ich das heimsuchen an den Kindeskindern, aber den Segen werde ich geben für 1000 Generationen. 1000 zu 3,5. 3,5 Jahre dauert die zweite Hälfte der Drangsalzeit und 1000 Jahre das tausendjährige Reich. 3,5 zu 1000 oder 1000 zu 3,5. Aber ich will darauf jetzt nicht eingehen, ich will euch nur zeigen, dass es genaue mathematische Maßstäbe der Erstattung gibt und nenne euch jetzt etliche. Der erste Maßstab, den wir in der Schrift finden, ist der Maßstab 1:1. Das heißt, man muss das, was man irgendwie, sagen wir mal, entliehen hat, ein Werkzeug meinetwegen, und hat das verloren und verschlampert, das muss man erstatten, muss man zurückgeben. 1:1. Ich lese jeweils vielleicht eine Bibelstelle, damit ihr seht, dass ich nicht da eigene Gedankenkonstruktionen bringe. Ich werde mich hüten. Ich werde versuchen, euch das ganze volle, reine, klare, lautere Wort zu sagen, aber in seiner tiefen Schau zu sagen. 2. Mose, Kapitel 22, Vers 14, ist dieser Maßstab 1:1 genannt. Wenn jemand von seinem Nächsten ein Stück Vieh entlehnt, und es wird beschädigt oder stirbt, war sein Besitzer nicht dabei, so soll er es gewisslich erstatten. Wenn sein Besitzer dabei war, soll er es nicht erstatten. Wenn er es gemietet hat, so ist es für seine Miete geschehen. Eine Weisheit, eine juristische Weisheit, die sie heute kaum übertroffen ist. Das nur nebenbei. Ich habe mit Juristen darüber gesprochen, habe einige Verwandten, einer meiner Schwiegersöhne ist Jurist und die gläubig sind und die haben das ohne weiteres zugestanden, dass die göttliche Weisheit, auch wenn sie scheinbar um ganz äußere Dinge handelt, dass die wunderbar ist, nicht zu übertreffen. Also es gibt eine Erstattung 1:1. Wenn ich ein Buch hier von jemandem entleihe für 14,50 Mark und ich verliere es unterwegs, und da muss ich ihm eben 14,50 Mark geben oder das Buch für diesen Preis kaufen und ihm geben. 1:1, das ist etwas ganz natürlich Irdisches und ist auch als Maßstab in der Schrift genommen. Zweitens, jetzt wird es schon interessant. Es gibt einen Maßstab, der lautet 1:1, ein Fünftel. Ein Fünftel hinzufügen. 1:1, ein Fünftel. 1:1,2. Und von diesem Maßstab lesen wir da, wo es sich handelt um Dinge, die in Beziehung stehen zum Heiligtum Gottes. Da muss man ein Fünftel, also 20% hinzufügen. Ich will euch zum Beispiel nur eine Stelle nennen statt vieler, vielleicht oder zwei Stellen, 3. Mose 5, Vers 15 bis 17. Da werden wir sehen, wann man ein Fünftel hinzufügen muss. 3. Mose Kapitel 5, Vers 15 bis 17 steht geschrieben, wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen des Herrn sündigt. An den heiligen Dingen des Herrn sündigt. Aus Versehen, nicht mit Absichten, Berechnungen. Da gelten wieder andere Maßstäbe. So soll er sein Schuldopfer dem Herrn bringen. Einen Widder ohne Fehl vom Kleinvieh nach deiner Schätzung an Säckeln Silber nach dem Säckel des Heiligtums zum Schuldopfer. Und was er an dem Heiligen gesündigt hat, soll er erstatten und dessen Fünftel darüber hinzufügen. Und es dem Priester geben, und der Priester soll Sühnung tun für ihn mit dem Widder des Schuldopfers, und es wird ihm vergeben werden. Ich sage nur die Tatsache und nenne jetzt ein zweites Beispiel, was eine praktische Anwendung uns offenbart. Hohelied 8, Vers 11 und 12. Wisst ihr, wenn wir in unseren Bibelstunden eines nur lernen, nämlich das, ich weiß von der Bibel noch viel zu wenig, ich sollte noch viel fleißiger drin lesen. Wenn wir das gelernt haben, haben wir viel gelernt. Haben wir viel gelernt. Noch einmal, Hohelied 8, Vers 11 und 12 steht geschrieben, Salomo hatte einen Weinberg zu Baal Hamon. Er übergab den Weinberg den Hütern, ein jeder sollte für seine Frucht 1000 Silbersäckel bringen. Mein eigener Weinberg ist vor dir, die 1000 sind dein, Salomo, und 200 gehören den Hütern deiner Frucht. So wie vorhin, die 200 bekommt der Priester und hier bekommen die 200 der Hüter seiner Frucht. Also er ist 1000 schuldig, gibt aber dann noch 200 darüber, ein Fünftel darüber. Wir finden noch mehr solcher Beispiele. Drittens, wir haben jetzt gesehen 1:1 auf dem Boden des natürlichen Geschäftslebens, 1:1 ein Fünftel, wenn es sich um göttliche Dinge handelt. Und jetzt kommt der Maßstab 1:2. Darüber wäre vieles, vieles zu sagen. Ich will mal versuchen, es so klar zu machen. Wenn in Israel ein männliches Kind geboren würde, da war die Mutter eine Woche unrein. Wenn aber ein weibliches Kind geboren wurde, da war die Mutter 2 Wochen unrein. Ja, warum denn? Ist denn so ein Unterschied zwischen einem Gräblein, einem Mägdlein? Das hat einen tieferen Sinn. Denn Israel ist ja das Weib Jahwes, das Weib Jehovas. Und Israel empfängt alles doppelt. Israel ist doppelt gesegnet im Vergleich zu den anderen Nationen. Und deshalb hat Israel doppelt gesündigt. Eine doppelte Sünde begeht mein Volk. Mich, den lebendigen Dörren, haben sie verlassen und haben sich Zisternen gehauen, die doch kein echtes, kein reines, frisches Wasser geben. Israel hat doppelt gesündigt und weil es doppelt gesündigt hat, wird es auch doppelt gestraft. Und weil es doppelt gestraft wurde, wird es auch doppelt getröstet. Deshalb steht nicht geschrieben, tröstet mein Volk, sondern steht geschrieben, tröstet, tröstet mein Volk. Früher habe ich solche Dinge glatt überlesen, heute sind die Offenbarung des Wesens, der Wege, der Gedanken Gottes. Israel läuft auf der Zahl 2 und deshalb wurde auch, wie gesagt, das bei den Mädchen eine doppelte Zeit eingesetzt, der Unreinheit der Mutter im Verhältnis zu dem Knaben. Und so könnte ich euch jetzt eine große Fülle von Stellen nennen, aus Sacharja, aus dem Pentateuch, aus dem Jesajas und Jeremia und so weiter. Ich will euch nur einen Mann noch nennen, der das in einer ergreifend schönen Form erfuhr, ein Zeitgenosse Abrahams, der zu seiner Zeit der frömmste Mann war, der war noch vollmachend. Tadelloser, fehlerfreier als der Abraham. Wer war denn das? Jawohl, das war der Hiob. Das war der Hiob aus Uz. Dieser Hirtenfürst, der war ein Emir und war der Reichste im Vorderen Orient und war auch der Frömmste. Und Gott hat vor dem Satan gesagt, an dem ist kein Fehler. Hast du auf den Acht gehabt? Und Gott hat sich gebrüstet des Hiob und hat dadurch den Satan gereizt und hat sich wiederum vom Satan reizen lassen, sagt Gott selbst, an dem einmal etwas auszuprobieren. Und dieser Hiob hat alles verloren, was er hatte. Und hat alles, was er verloren hatte, wie viel Mal wiederbekommen? Zweimal. Ich will euch mal schnell vorlesen, was er hatte, und will euch dann vorlesen, was er wieder bekam. Dass, als ich das zum ersten Mal so machte, wie ich euch jetzt vorführe, da hat mein Herz gejaucht. Hat mein Herz gejubelt. Im Hiob lesen wir ganz zu Anfang von seinem Besitztum, Kapitel 1. Er hatte 7 Söhne und 3 Töchter. Wie viele Kinder waren das zusammen? Könnt ihr das rechnen? Ja, 7 und 3, 10 Kinder. Und sein Besitztum bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen. Ein Kamel ist schon ein Reichtum. Ein hoher Besitz, ein Mensch, der ein Kamel hat, das ist kein Armer. Armer haben keine Kamele. Deshalb ist das Kamel, Gimel, heißt das. Das ist dasselbe Wort wie der dritte hebräische Buchstabe. Aleph, Bet, Gimel. Gimel heißt Kamel. Das ist Reichtum. Und ein Professor, bei dem der Paulus studierte, der hieß auf Deutsch, Gott ist mein Kamel. Gamaliel. Gamaliel. Gamal oder Gimel ist dasselbe Wort. Gott ist mein Reichtum, heißt das Gamaliel. Der bedeutendste Professor damals, Paulus rühmt sich, dass er bei dem studiert hat. Also hier hatte Hiob 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochochsen, Rinder, 500 Eselinnen und so weiter. Und nun wollen wir mal lesen, was er wieder bekam. Da müssen wir Kapitel 42 aufschlagen, Vers 10 bis 13 im Hiob. Und da finden wir folgende wunderbare, herzerquickende Tatsache für einen, der das Wort Gottes liebt. Da heißt es in Hiob 42, Vers 10, und Jehova, Jahweh, wendete die Gefangenschaft Hiobs, wann? Als er für seine Feinde oder Freunde, die ja seine Feinde waren, durch den ganzen Disput hindurch, als er für seine Feinde betete. Da wendete er das Unglück. In deinem und meinem Leben wird manches Unglück gewendet werden. Manches Unheil, manche Krankheit. Wenn wir unsere Feinde segnen, dann bricht etwas von dem Heil Gottes herein. Wollen wir uns das merken? Die Gott wendet die Gefangenschaft. Krankheit oder Leid oder Verlust oder Tod, das wird Gefangenschaft genannt. In vielen Zusammenhängen. Als er für seine Freunde betete. Und der Herr mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, um das Doppelte. Und dann geht's los in Vers 12. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Das ist ein Grundgesetz der Wege Gottes. Alles Ende ist größer, schöner, besegender, beglückender, gewaltiger, köstlicher als der Anfang. Jeder Anfang ist klein, gering, ärmlich in der Schöpfung. Aber in der Vollendung, am Ende seiner Wege, ist alles viel größer und herrlicher. Und das Schönste steht uns noch bevor. Und das, was hinter uns liegt, das ist ein armer, dunkler Traum voll Elend und Schmerz und Weh und Leid. Eine üble Sache ist ein Murks. Dein Leben und mein Leben waren Murks. War nicht viel los. Nicht viel wert. Was dabei herausgekommen? Jetzt haben wir versagt. Wie wenig wurden unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllt. Was hinter uns liegt, das nennen wir Nacht. Vor uns der Tag und hinter uns die Nacht. Sagt mal Goethe. Er hat ja solche Sachen geahnt und aussprechen können. Und auch gewusst, aber nicht gehabt. Ja. So einmal. Er bekam 14.000 Stück Kleinvieh. Oder ich will so anfangen. Er hatte 7.000 Schafe. Schafe und Ziegen werden in der Schrift Kleinvieh genannt. Ja. Und er hatte 7.000 Stück Kleinvieh. Und wie viel bekam er, wenn Gott alles ums Doppelte mehrte? 14.000. Jawohl, da steht, er bekam 14.000. Und er hatte 3.000 Kamele, haben wir gehört. Und wie viel bekam er? 6.000. 6.000 Kamele. Und er hatte 500 Joch Rinder. Und wie viel bekam er? 1.000. Und er hatte 500 Eselinnen. Wie viel bekam er? Der Mathematiker? 1.000, ja. Und jetzt gibt acht. Und als ich das zum ersten Mal las, da dachte ich, ach, wie schade. Ach, wie schade, dass es nicht stimmt. Denn jetzt steht da, es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Da, habe ich gedacht, es werden jetzt 20 Kinder geboren. Ja. Da. Da sieht man das, was die Bibel doch nicht so genau nehmen darf. Nicht wahr? Nein, 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 nein. Denn die gestorbenen 10, die bekommt er ja wieder in der Auferstehung. Und wie viel hat er dann? 20. Hat er 20? Doppelt wiederbekommen. Wenn man solche Dinge sieht, da frohlockt unser Herz. Und wer sich nicht freuen kann über solche Dinge, ist ein armer Topf. Und wenn er den Kopf voll Weisheit hat. Wenn das Herz sich nicht freut. Hier finden wir auch den Maßstab 1:2. Und so finden wir diesen Maßstab noch in mancherlei Zusammenhängen, besonders für Israel, aber auch auf der Linie der frommen Nationen. Auch da finden wir diesen Maßstab. Jetzt haben wir schon 3 Maßstäbe. 1:1, 1:1, 1/5, 1:2. Jetzt kommt ein nächster Maßstab und da möchte ich von den Maßstäben einen Gerichtsmaßstab herausgreifen. Ich könnte jetzt nennen den Maßstab 1:3,5. Aber dann würde ich nicht fertig. Ich will ja bis in die letzte höchste Zahl kommen, ja, die ihr nachher raten dürft, diese größte Zahl. Deshalb will ich den Maßstab 1:3,5 in Bezug auf den Maßstab 1:1000 überspringen. Ich habe ja davon schon etwas angedeutet und will den Maßstab 1:4 nennen im Blick auf die Gerichte. Denn es gibt ja Gerichtsmaßstäbe und Gnadenmaßstäbe. Als David gesündigt hatte, als er zum Ehebrecher und Mörder geworden war und nach dem Gesetz hätte sterben müssen, weil er aber seine Sünde bekannt hat und hat Buße getan, wurde ihm das Leben geschenkt und er durfte sogar König bleiben. Das war etwas Unerhörtes. Da kam dann der Nathan zu ihm und sagte, da war ein Mann, der hatte ein Schäflein. Und ein anderer, ein reicher Mann, der hatte viele Schafe, aber der wollte gerade das Schäflein haben, gerade dieses eine Schäflein von dem Armen, und hat sie mit Gewalt weggenommen. Und das hat den David so aufgeregt, dass er sagte, dieser Mann muss 4-fach erstatten. Nicht 5-fach, nicht 7-fach, sondern 4-fach. Weil 4 auch eine Erstattungszahl ist für die Gerichte, auch für die Gnade, auch, aber für die Gerichte. Mit anderen Worten, er sollte jetzt dafür, dass er dem anderen sein Schaf nahm und den tötete, den Besitzer, sollte er 4-fach erstatten. Und dann sagte Nathan, du bist der Mann. Da kam ihm zum Bewusstsein seine Sünde mit Bathseba und hatte sich selbst sein Urteil gesprochen. Die Gerichte, mit denen ihr über anderen Gericht sprecht, werdet ihr selbst gerichtet werden. Wir schaffen uns unsere Gerichtsmaßstäbe selber. Wer nicht richtet, der wird nicht gerichtet werden. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden. Wer aber richtet, wird mit dem Maßstab gerichtet, mit dem er andere richtet und verurteilt. Das sagt die Schrift. Wir könnten jetzt eine Anzahl Bibelstellen zusammentragen. Brüder, wenn wir andere richten, sind wir Narren. Wenn wir uns selber richten, empfangen wir Gnade über Gnade. Nehmt das mit heute Abend. Er hat also den Gerichtsmaßstab genannt, 1:4. Das heißt, dir werden jetzt 4 Kinder sterben. Schule gehabt, als ich noch in der Volksschule war. Da war ungezogen und hat nicht mitgearbeitet. Sag ich so, Kerle, du setzt dich da hinten auf die letzte Bank. Du brauchst nie den Finger zu strecken, brauchst auch nicht Acht zu geben. Wenn der Krach macht, wehe dir, haust du den Hintern voll. Das war also schon lange her. Ja. Aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, du brauchst nicht mehr Acht zu geben, brauchst keine Aufgaben zu machen, mach was du willst, und hab ihn isoliert. Das war die strengste Strafe, die ich dem Kerl geben konnte. Oh, Herr Lehrer, sind Sie mir doch wieder gut, und dann hat er gejammert und gebittet und gebittet. Ja. Und das hat David gewusst, wenn Gott mir jetzt diese Strafen zu verhängen beginnt, das beweist, dass ich noch in seiner Zucht, dass ich noch in seinen Händen bin, dass er mit mir noch zum Ziel kommen wird. Das, der erste, den wir finden, ist also Bathsheba Sohn, 2. Samuel 12, 13 folgende. Der zweite Sohn war Amnon, in 2. Samuel 13. Der dritte war Absalom und dann starb David aus. Und jetzt? Ja, hab genauso sich gemacht wie ihr eben, als ich das las. Als David gestorben war, da stand ein älterer Bruder des Absalom, der nicht von der Bathsheba geboren war, der Adonja, 1. Könige 2 steht da, von Vers 10 ab, der stand auf und ging zur Bathsheba und sagte, darf ich mit dir sprechen? Sprich, sagte sie, darf ich dir einen Wunsch äußern? Sprich. Und dann wollte er sich wieder einschleichen und wollte wieder, was er schon vorher versucht hatte, das Königtum an sich reißen, dass es dem Salomo genommen würde. Und als das der Salomo merkte, da hat er ihn zum Tode verurteilt und ans Leichnam hinrichten lassen. Wenn man nicht weiß, was die Vorgeschichte ist, sagt man, wie grausam, wie sinnlos, wie rachsüchtig ist das Alte Testament, sagt man dann. Aber wenn man die Zusammenhänge sieht, staunt man ob der Güte Gottes. Gott wollte es dem David nicht persönlich noch erleben lassen. Aber er musste andererseits sein Wort halten. 4 werden sterben, ohne das Lebensziel eines erwachsenen Menschen erreicht zu haben. Und da hat er gewartet, bis der David tot war. Und dann ist auch der 4. noch durch den Dolchstoß der Häscher seines Sohnes Salomo gestorben. Haben wir in der Schrift ein Ereignis, das wieder in der umgekehrten Seite auf dem Gnadenwege uns zeigt, dass ein Mensch ein Wunder tun kann, auch wenn er schon gestorben ist. Wisst ihr so etwas? Bitte? Richtig. Der Elisa hat gebeten, als der Elias gen Himmel fuhr, Herr, oder der Elias hat ihn sogar angeboten, bitte dir etwas, was du haben willst, sagte Elisa, ich möchte die doppelte Gnaden haben, wie du sie hast. Doppelt so viel. Und da sagte Elias, was du begehrst, schwere Dinge. Denn Gnadengaben zu haben, ist eine verantwortungsvolle Sache und macht uns in besonderer Weise zur Zielscheibe der Finsternis. Du begehrst große, schwere Dinge. Gut, du sollst die doppelte Gnade haben. Nun bestand nach israelitischer Auffassung unter anderem ein Zeichen der Gnade darin, dass man eine Anzahl Wunder tut und deren hat der Elias 8 getan. Ihr könnt die Geschichte des Elias nachlesen, er hat 8 Wunder getan. Wenn nun nach diesem Gesetz, das wir bei Israel finden, begreiflich ja für die Sphäre, für die irdische Sphäre Israels, wenn nun der Elias 8 Wunder getan hat und er die doppelte Gnade haben soll, wie viel Gnaden soll dann der oder wird dann der Elisa bekommen? Wie viel Wunder? 8 mal 2 könnt ihr auch rechnen, ja. entschuldigt, wenn ich heute Abend eine Rechenstunde mache, aber das Thema bringt es mit sich. Also 8 mal 2 ist 16 oder 2 mal 8 ist 16. Und wenn wir nun die Wunder nachlesen, ich habe es genau getan, des Elisa, da finden wir nur 15. Ich habe gedacht, ich habe das über, habe mich genau gelesen, lese ich noch einmal. Es waren 15. Da, wieder war mein Glaube erschüttert. Wieder mal. Und das ist immer gut. Dann rufen wir zu Gott, oh Gott, ich bin blind, ich sehe nicht, gib mir Licht. Und da erfahren wir aus dem, was uns Not machte, aus den sogenannten Widersprüchen der Schrift, seitdem ich die als eine gottgewollte Bipolarität erkenne, seit einer Reihe von Jahren, sind mir das wunderbare Offenbarung mit Gottes geworden, die sogenannten Widersprüche in der Schrift, die mir vorher Not machten. Und so auch hier. Als der Elisa gestorben war, kam er in ein Grab, und das war noch gar nicht zu, noch nicht geschlossen, noch nicht die Erde drüber, und da haben andere einen anderen Mann begraben wollen, nebendran, und da kamen die Moabiter und haben ihren Einbruch unternommen, den sie jedes Frühjahr mal unternahmen, und haben da geplündert, gebrandschatzt, gestohlen, Sklaven mitgenommen und so weiter, da kamen die. Und als die Leute da sahen, da sind sie weggelaufen, fortgesprungen, und haben die Leiche dieses Toten, den sie beerdigen wollten, auf den Toten Elisa draufgeworfen. So, und was geschah? Der wurde lebendig. Der wurde lebendig. Die Leiche, die auf den Tod, der Elisa nicht, der war tot, aber der wurde lebendig. Wer nicht die Gedanken Gottes in ihrer tiefen Projektion sieht, für den sind das dumme Hexenmeistergeschichten, die mir mal jemand vorhielt. Aber wer nur angefangen hat, solche Dinge zu verstehen, Leben aus dem Tode, der freut sich. Dem wird die Gnade immer größer, dem werden die Verheißungen immer wesenhafter, dem wird die Erwartung des Schönen und Guten und Großen, das uns bevorsteht, immer wunderbarer. Der wurde lebendig. Und das war das 16. Wunder, das Elisa getan hat nach seinem Tode. Oh, ist doch erfüllt. Hat Gott doch recht gehabt. Wenn auch scheinbar nach unserer Rechnerei es nicht stimmte. Beim Tod, da hört dann nicht alles auf und schläft. Wer schlafen, wie soll schlafen? Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und der Elisa, der hat auch nicht geschlafen. Der hat noch im Tode, ohne dass das nach außen hin als Willen und Wirken gewertet werden konnte, hat er noch Leben vermittelt. Auch nach dem Tode. Deshalb, der Tod ist wohl eine gewaltige Zäsur, aber ist doch irgendwie ein Weiterlaufen auch nach dem Tode. Denn ich will Gott gefallen, sei es, ob ich walle, also auf Erden lebe, oder ob ich sterbe. Ich werde Gott gefallen. Der Wille, Gott zu gefallen, der wirkt weiter, der begleitet uns. Wenn jetzt dein Herz brennt, Herr Jesus, ich möchte dich mehr lieben, ich will ganz dein Eigen sein, wenn du dich darin übst, in dieser Glaubensstellung, das geht weiter auch über die Todesgrenze. Das kann ich beweisen an paulinischem Schrifttum. Aber ich will das nicht tun. Ich will nur so viel sagen, wir sehen, es gibt eine vierfache Gnadenerstattung. Eine vierfache Gnadenerstattung. Übrigens war ja auch dieser Wunsch des Elisa, der beruhte ja auch auf dem Maßstab 1 zu 2. Auch. Denn statt 8 hat er 16 Wunder getan. Ich gehe einen Schritt weiter und sage fünftens, es gibt eine Erstattung 1 zu 7. Und auch dafür will ich euch einige Beispiele geben. Wie oft wurde der Nahemann, ein Typ auf Satan, er war der gewaltigste Heerführer, er war aussätzig und so weiter und so weiter, ich könnte das biblisch beweisen, dieser Nahemann, wie oft wurde er in den Tod getauft, denn Taufen heißt Tauchen, in den Tod taufen, wie oft wurde er hineingetaucht in den Jordan? Oder noch anders ausgedrückt, wo müsste er sterben? Bitte? Siebenmal. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und danach das Gericht. Aber von diesen Finsternismächten lesen wir, sie müssen der Tode sterben.
In der Elberfelder Bibel steht da, um anzudeuten, die schreckliche Todesart, das ist ja frommes Gerede. Sie müssen der Tode sterben. Zum Beispiel lesen wir, Satan fuhr in Judas. Und der Judas? Was tat er? Er hängte sich. Warum hat Satan euer Herz erfüllt, Ananias und Sapphira? Und sie fielen tot um. Wir haben, oder Dämonen sagen, wenn du uns schon austreibst, schick uns in die Säue. Da fuhren die Dämonen in die Säue. Und die Säue begingen Selbstmord, stürzten sich ins Meer. Ja, das sind Dinge, die stehen in der Bibel. Und wenn sie in der Bibel stehen, haben wir das Recht, sie zu glauben und die Pflicht, darüber nachzudenken. Die Geisterwelt stirbt der Tode. Wir in gewissem Sinn auch. Obwohl uns gesagt ist, der Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, dann das Gericht. So heißt es von bei Paulus, ich sterbe täglich. Bist du heute schon gestorben? Ja, manche, die werden sagen, ja, ich bin heute gestorben. Meine Schwiegertochter hat so ein freches Mundwerk wieder gegen mich gehabt, ja. Und die Schwiegertochter wird auch sagen, ich bin gestorben. Meine Schwiegermutter, die war unerträglich, nicht? Also stirbt eins am anderen. Das ist ganz richtig so. Täglich sterbe ich. Er wird geärgert und ich brenne nicht, sagt Paulus. Ja, 1:7. Und nun könnte ich euch eine ganze Reihe stellen. Ich habe eben den Naemann genannt aus 2. Könige 5. Wie viel Mal so stark wurde der Ofen geheizt als gewöhnlich, als die Gottesmänner Sadrach, Nebas und Abednego hineingeworfen wurden? 7-mal so viel geheizt. 1:7. Das mag für einen nebensächlich sein. Für die moderne Theologie ist das doch so vollkommen ohne Bedeutung. Für uns ist jedes Wort, jedes Jota, es wird kein Ja, kein Ja, kein Jota, das ist die Form vom Ja, vom Jota. Kein Ja, kein Jota wird vergehen, wird erfüllt werden. Himmel und Erde werden vergehen. Aber von dem Wort hier, das geschrieben steht, wird kein Wort vergehen. Und ich glaube so, was Jesus geglaubt hat. Und ich glaube so, wie Paulus geglaubt hat. Und ich glaube, weil Paulus es tat, auch an eine Literalinspiration, dass jedes Jod, jeder Buchstabe bestimmt ist von Gott. Ich weiß, dass man da altmodisch ist und ausgelacht wird. Das weiß ich genau. Aber für mich ist ausschlaggebend, was die Schrift über sich selbst sagt. Nun ja, das nur nebenbei am Rande. Wir sehen noch in einer Reihe von Zusammenhängen, die Zahlenverhältnis, den Maßstab 1:7. Ich nenne vielleicht noch 2 Maßstäbe. Ja. Ein Maßstab für Israel im Blick auf das kommende 1000-jährige Reich. Ein Maßstab. Wenn ein Jude um Jesu willen hier auf was verzichtet, um was gebracht wird, etwas verliert um Jesu willen, da wird ihm nach einem hohen Maßstab erstattet. Ich hatte einen Freund, der war der Sohn einer jüdischen Millionärin und kam zum Glauben. Ein Jude, Volljude. Da sagt er, Mutter, ich gehöre Jesus von Nazareth an, er ist mein Heiler. Dann hat die Dame einen Revolver genommen aus der Schublade und sagt, so, sag das noch einmal, wenn du dabei bleibst, fieße ich dich nieder. Und hat den Revolver gezogen. Und da sagt der junge Mann, Mutter, du darfst dich nicht töten, wenn Gott es nicht erlaubt. Wenn Gott es nicht will, dann geht der Revolver nicht los. Da sagt sie, das wollen wir sehen, das wollen wir sehen. Bleibst du bei Jesus? Jawohl, ich bleib bei Jesus. Du wirst enterbten alles verlieren. Gut, verliere ich alles. Und dann hat sie den Revolver genommen, ihn hat sie abgedrückt und der Schuss ging nicht los. Ist losgegangen. Und da hat er sein Bündel gepackt und ist verschwunden. Ich war dann mit ihm öfter zusammen. Was dann aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Das ist schon lange, lange, lange her. Das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Und solchen Leuten, die um Jesu willen, Israeliten, die um Jesu willen, um des kommenden Königreichs willen, auf etwas verzichten, die ihr Vater und Mutter verlieren, Acker, Vieh, Besitz und so weiter, die alles verlieren, denen wird nach einem ganz bestimmten Maßstab erstattet. Und wie heißt dieser Maßstab? 1:100, jawohl, wir wollen es nachlesen. 1:100, das sind 10.000%. Also wir lesen es mal nach. Markus 10, Vers 30.
10 Mark 30, leicht zu behalten.
Markus 10, 30. Damit ihr seht, dass das wirklich alles geschrieben steht, was ich euch da sage. Jesus sagte, wahrlich oder Amen, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinet und um des Evangeliums willen. Da sagt er zu seinen jüdischen Jüngern, wohlgemerkt, um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfangen. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen und in den kommenden Äonen ewiges Leben. Israel bekommt schon jetzt und im Blick auf den Äon, auf das tausendjährige Reich, hundertfache Erstattung. Was Israel, was ein Jude opfert, preisgibt, loslässt, in Jesu Willen, wird hundertfach erstattet. Hundertfach. Wenn ich nachher mich an die Tür stellen würde, da draußen, zwischen die beiden Türen, mit einem großen Sack, und würde sagen, also, werft mal da heute Abend recht viel rein, seid ihr mal nicht so geistig, schweift mal da rein. Ihr bekommt alles morgen Abend, entweder doppelt wieder, oder siebenfach wieder, oder gar hundertfach wieder. Wenn ich das fragen würde, da würde jeder bis auf den letzten Pfennig seine Taschen ausfüllen und würde alles dann reinschmeißen. Um morgen dann siebenfach oder hundertfach oder wenigstens doppelt zu bekommen. Also wer einen 50 Markschein reinschmeißt, bekommt morgen 100 Markschein. Oh, was wird, was? Der Sack wird wieder voll werden. Gut davor, glaubst du? Ja. Ich sage euch das als Vorbereitung jetzt für meinen letzten und achten Punkt. Israel hundertfach. Das soll euch genügen. Die Gemeinde des Körpers oder des Leibes des Christus, eins mit ihm, die bekommt nicht nach dem Maßstab 1 zu 100 erstattet, sondern die bekommt nach einem Maßstab erstattet, ich lese es nachher vor, sonst glaubt ihr es gar nicht, 1 zu, wie heißt diese Zahl, die ich in die Luft male, unendlich, liegende 8 heißt unendlich, 1 zu unendlich, 1 über die Maßen. Ich bin schuldig, euch das jetzt zu beweisen. Und weil jede Wahrheit bewiesen wird durch zwei oder drei Zeugen, nenne ich euch jetzt drei Zeugen, drei paulinische Worte, die uns zeichnen, dass der Erstattungsmaßstab für uns 1 zu unendlich ist. Sodass der, der nicht darauf eingeht, ein Narr ist. Schon wenn man etwas doppelt erstattet bekommt, das ist schon eine wunderbare Sache. Gib mir 100 Mark, morgen Abend kriegst du 200, geht wieder drauf ein. Einer, hast du viel weiter? Meine Freunde, aber der Maßstab für uns heißt 1 zu unendlich. Über alle Maßstäbe hinaus. Aber ich will euch diese drei Erstattungszahlen hier aus den Paulusbriefen vorlesen. Wer es zu fassen vermag, wer den Mut hat, Gott beim Wort zu nehmen, der mag es tun. Wer nicht den Mut hat, soll es bleiben lassen. Aber er soll dann nicht sagen, ich bin gläubig. Du bist fromm, aber nicht gläubig. Gläubig ist, wer von jedem Wort lebt, das durch den Mund Gottes geht. Gott nimmt uns beim Wort. Ich könnte euch ergreifende Dinge sagen. Als meine jüngste Tochter starb, vor wenigen Wochen, und unter furchtbaren Schmerzen, und doch mit einem Leuchten, mit einem Zeugnis für Jesus, mit einem Wort für andere, werbend in Liebe, an Menschen, die bei ihr saßen, eine Reihe von Menschen, die hat sie liebend geworben für Jesus, unter furchtbaren Schmerzen. 14 Tage ist ja der Kot aus dem Mund gekommen, das ist schrecklich, und trotzdem. Ja, und da habe ich gesagt, Herr, das Kind wird nachts furchtbaren Anfechtungen ausgesetzt sein, denn die Nacht ist keines Menschenfreund. In der Nacht kommen denn die Gewalten, der Schwermut und der Angst und der Sorge und der Rebellion kommen die Übergläubigen. Ich war in vielen, vielen Sterbebetten. Herr, lege du diese Last, diese Macht auf mich und lass mein Kind auch in der Nacht so fröhlich bleiben, ob sie schlafen kann oder nicht, so fröhlich und so leuchtend und so glücklich in der Erwartung, Jesus zu sehen. Herr, ich bringe mich dir als Opfer dar, leg's auf mich,
Gott hat mich beim Wort genommen. Ich habe kaum mehr geschlafen in diesen Tagen als 3 Stunden und hatte Angstzustände, hatte auch Anfürchtungen, hatte Belastungen, wie ich sie fast noch nie in meinem Leben hatte, innerlich. Gott hat mich beim Wort genommen und als mein Kind 3 Tage tot war, war es weg, vollkommen weg. Ich sage das als ein Zeugnis. Gott nimmt uns beim Wort. Das ist auf der einen Seite eine wunderbare Sache und ist auf der anderen Seite eine lernende Sache. Und so dürft ihr glauben, was geschrieben steht, wenn ich jetzt zum Schluss meines Zeugnisses noch 3 Stellen vorlese, ohne zu erklären, das gar nicht zu erklären. Die glaubt man und nimmt sie und hat sie. Oder man zuckt mit den Achsen und sagt, naja, kann man glauben oder auch nicht. Ich sagte, Israel, 100-facher Stadt. Die Gemeinde, zu der wir gehören, des Körpers, des Christus, 1 zu unendlich. Ich lese erstens 2. Korinther 4, Vers 17, nur 3 Gottesworte. Wir reden mehr als Menschenworte. 2. Korinther 4, 17, da steht, das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns. Oder vollbringt uns, oder bereitet uns, oder vollendet uns. Das sind die Bedeutungen dieses Wortes, das hier steht im Urtext. Bewirkt uns ein über die Maßen, überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Also was du durchleidest jetzt, das ist schnell vorübergehen, das ist bald vorbei. In 50 Jahren ist alles vorbei. Ja. Das bereitet dir, das vollbringt, das bewirkt in dir ein über die Maßen überschwängliches Gewicht. Das heißt, dafür gibt es gar keine Maßstäbe, über die Maßen. Das ist die erste Stelle. Merkt sie euch, tröstet euch und andere damit. Das war 2. Korinther 4, 17. Die zweite Stelle ist Philipper 4, 19. Ja, Philipper 4, 19. Ich lese sie vor. Und lautet: Mein Gott wird alle eure Notdurft. Paulus sagt nicht nur alle meine Notdurft. Alle eure Notdurft. Dieses Wort Chaya, das heißt Bedürfnis, Mangel, Not, Interessen, Sehnsüchte, Wünsche und so weiter. Mein Gott wird alle eure Notdurft erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. In Christo Jesu. Wie groß ist denn der Reichtum unseres Gottes? Wie groß ist denn der? Unendlich, unendlich. Und nach diesem Maßstab, 1 zu unendlich, wird Gott alle eure Bedürfnisse, eure Sehnsüchte, eure Wünsche, euer Liebesbegehren, euren Freudenhunger, alles wird Gott erfüllen. Nimm's mit für dich und für verzweifelte Menschen und sag, was je an Sehnsucht in dein Herz gekommen ist, vergilt Gott nicht 1 zu 2, nicht 1 zu 1,5, nicht 1 zu 4, nicht 1 zu 7, nicht 1 zu 100, 1 zu unendlich. Glaub's. Und wenn du es nicht glauben kannst, dann fangen wir an, dafür zu danken. Und auf einmal merkst du, wie du Multimilliardär wirst. All sein Reichtum, all sein Reichtum, nach diesen Maßstäben wird Gott alles erstatten, wieder gut machen, wie der Bub, der da stand mit seiner zerbrochenen Tafel und Angst hat vor dem Vater, der ihn strafen wird, der bekommt jetzt 2 neue und sagt, Vater, die alte Tafel, die war nicht mehr viel wert, die hat schon einen Sprung gehabt, aber jetzt habe ich 2 neue, das die eine kannst du gleich aufheben fürs Brüderchen nächstes Jahr. Ich sage, was war das für Freude? Aber unendlich größer, Bruder und Schwester, wird es einmal sein, wenn Gott dir vergilt, in den kommenden Äonen und weit über alle kommenden Äonen hinaus. Denn wir werden ja erkennen, wie wir erkannt worden sind. Wir werden ja die unendlichen Räume füllen mit Leben, mit Kraft, mit Freude, mit Segnung, mit Herrlichkeit. Alles ohne Sünde. Alles ohne Schweiß, ohne Mühsal. Alles liturgisch und nicht mehr diakonisch. Was wird das sein? Unvorstellbar groß. 1 zu unendlich. Was je an Sehnsucht in dir ausgebrochen ist, 1 zu unendlich wird es erfüllt. Das steht geschrieben, das glaube ich verstehe es nicht.
ist mir zu gewaltig. Ich stehe staunend davor, aber ich glaube es und preise meinen Gott. Und jetzt kommt das letzte Wort. Das dürft ihr auch für euch nehmen und weitergeben. Ich lese aus Epheser 3, den 19. und 20. Vers. Könnt ihr ja alle auswendig, aber ihr müsst ihn inwendig können und müsst ihn anwendig können. Anwenden können, ja. Epheser 3, 19 und 20. Der Maßstab der Erstattung und Wiedergutmachung, der lautet so: Zu erkennen, die das Wissen übersteigende Liebe des Christus, auf dass ihr erfüllt sein möget, bis hinein in das ganze Pleroma, in die ganze Fülle Gottes. Also, ihr sollt erfüllt werden, womit? Mit der halben? Wie viel? Der ganzen Fülle Gottes hinein, das zeigt die Bewegung an, das zieht zugleich hinein in die ganze Fülle Gottes. Glaubt ihr, dass es noch mehr gibt als die ganze Fülle Gottes? Glaubt ihr das? Doch, es gibt noch mehr. Das will ich euch vorlesen. Jetzt gut. Auf dass ihr erfüllt werdet, erfüllt sein möget bis hinein in die ganze Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßstäbe mehr, als wir erbitten oder ersinnen. Nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeiten der Gemeinde in Christo auf alle Generationen der Äonen hin. Amen. Hier steht, Gott tut über das noch hinaus. Du sollst erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes, aber Gott tut noch darüber hinaus. Da kann ich nicht mehr mitdenken. Da versagt mein Vorstellungsvermögen. Da versagt meine menschliche Mathematik. Über die Maßen mehr. Fange an, nachzudenken. Nach göttlichen Normen. Fange an zu flehen und dir das Größte, Gewaltigste, Herrlichste, Beglückendste, was es irgend gibt, was du dir irgend erdenken oder ersinnen oder schlussfolgern kannst aus der Bibel. Gott tut über die Maßen mehr. Das heißt, es gibt gar keine Maßstäbe, die das messen und fassen könnten, was Gott an uns tun will. Wer das glaubt, der hat nicht mehr versteht, der es analysieren kann. Ist unmöglich. Das ist die göttliche Erstattung für die Gemeinde, für dich und mich. Welch ein Glück, welch ein Vorrecht, dass wir in den bösesten aller Äonen leben. Dass wir dem Trommelfeuer der Faustschläge Satans und seiner Dämonen ausgesetzt sind. Dass wir so viel Leid und Not und Elend und Verzweiflung oft haben in unserem Leben. Welch ein Vorrecht, denn das alles wird erfüllt über die Maßen, über alles hinaus. Eins zu unendlich. So erstattet Gott. Der macht's, wie der Buddha Gaias gemacht hat. Der gibt dem, der sieht, mein Leben ist zerschlagen, mein Leben hat nicht viel Wert gehabt, ich bin ein unfruchtbarer, wichtig du ein Schwätzer gewesen und wenig dabei herausgekommen. Ich habe oft versagt und war untreu. Ach, wenn wir ihm sagen, Herr, was bin ich, wenn es mich betrifft, ein Abgrund voller Sündengift, hier ist meine zerschlagene Schiebertafel oder hier ist die Uhr, du weißt, sie blieb von selber stehen, unser Herz, ja, was wir ihm auch sagen. Gott tut über die Maßen mehr, als wir erdenken und ersinnen können, wenn wir erfüllt sind in seiner ganzen Fülle, allzu unendlich. Ist das frohe Botschaft? Ja. Gibt es eine frohere, beglückende, eine umfassendere, eine extensive und intensivere Botschaft als diese Wahrheit? Christus, der Erstatter, der Wiedergutmacher, von eins zu eins. Bis eins zu unendlich in einer Spannweite und Gliederung. Ich habe euch ja nur 7 Maßstäbe herausgegriffen. Ich habe 10 und mehr gefunden. Gott segne euch, meine lieben Freunde, dass ihr diese kostbare Botschaft fassen könnt, dafür danken könnt, durch sie unausbrechlich glücklich werden könnt und die anderen verzweifelten Menschen sagen könnt. Zum Ruhm seiner Gnade. Halleluja! Amen!